Heute definieren wir einfach Müdigkeit mal ganz neu für euch. Das geht zwischen Köln und Regensburg. Yes, back at home. Und wir haben keinen Grund mehr, ein bisschen homesick zu sein. Im Podcast Bestzeit von Ralf Scholz und Philipp Kinger. Auf den wach werden. Gleich kommt die nächste Einheit. Nee, der nächste Call. Ach, ich weiß es doch auch nicht mehr. Wie spät haben wir, wer bin ich und wieso? Wie geht's dir, Philipp? Alles gut?
Alles gut, Ralf. Schön, dass wir uns mal wieder in der gleichen Zeitzone sehen. Wobei sich das, unsere kalendarischen Probleme wenig geändert haben, wie wir es festgestellt haben in dieser Woche. Nee. Denn auch diese Woche war es nicht so einfach, einen passenden Termin für die Aufnahme zu finden. Und wir sind beide müde. Also bei dir könnte ich noch verstehen, dass es vielleicht mit der Rückanpassung, mit dem Jetlag zu tun hat. Bei mir weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, woran es liegt. Ich glaube, dass das ein bisschen an der, Veränderung meines Trainingsplans letzte Woche damit zusammenhängt. Da kann ich nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, weil ja auch einige Leute schon gefragt hatten, wie es mir nach der zweiten Impfung ging. Und ja, so im Allgemeinen würde ich sagen, ich hänge ein bisschen durch. Als wir ursprünglich geplant hatten, heute das direkt nach dem Mittagessen sozusagen aufzunehmen, habe ich auch gedacht, ich habe so ein bisschen so Food-Koma, sage ich jetzt mal. Also ich hätte mich auch, glaube ich, hinlegen können auf die Couch und wäre in einer Minute weggepennt. Aber ja, das geht heute nicht, denn wie du schon sagtest, bei mir stehen nachher noch ein paar andere Telefonate beziehungsweise Calls an, Videocalls. Und du bist, glaube ich, zumindest morgen auch nicht so flexibel. Deswegen müssen wir das jetzt heute hier die Zeit nutzen, die wir haben, und mal gucken, ob wir eine Stunde überhaupt zusammenbekommen.
Also tatsächlich habe ich auch gedacht, jetzt machst du erstmal ein paar Tage ganz ruhig. Ja, von wegen. Ne? Also das war leider gar nichts. Und das mit der Müdigkeit, das ist leider auch eine Geschichte aus unserer Abteilung Don't do this at home or don't do this anywhere. Weil tatsächlich habe ich heute das Unfassbare geschafft. Ich war wieder laufen, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ja.
Okay.
Ja, und sogar jetzt für meine Verhältnisse relativ früh, weil ich eben aufgrund des Jetlags noch früh wach werde. Ist zwar eigentlich andersrum, aber trotzdem werde ich halt einfach früh wach, weil ich schon früh müde werde. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt läufst du mal einfach wieder. Denn ich habe tatsächlich das letzte Mal Sport in dem Sinne gemacht, einen Tag bevor ich losgefahren bin. Ja, also jetzt fast 2,5 Wochen gar nichts. Und dann hat meine kleine Uhr nach dem Lauf mal wieder synchronisiert, also alles synchronisiert. Und dann werden auch meine Schlafdaten nicht nur aufgezeichnet, weil das wurden sie die ganze Zeit, sondern auch mal wieder gezeigt.
Ja.
Und da hatte ich schon einen kleinen Schock, muss ich sagen. Ja, weil tatsächlich war mir schon klar, dass ich nicht so viel geschlafen hatte. Aber dass es so wenig am Ende war, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, also was schätzt du, was ich so im Schnitt hatte? Und zwar kein Mal drüber, kein Mal drunter.
6 Stunden.
Schön wär's. Sowas hatte ich auch gedacht.
Also 6 wäre für mich schon wenig, bin ich ganz ehrlich. Ganz ehrlich, 6 Stunden, da bin ich nach wahrscheinlich 3 Tagen schon kein normaler Mensch mehr.
Okay, we call this Olympic Zombies. Also tatsächlich hatte ich Schlafdaten zwischen 4 Stunden 4 und 4 Stunden 43. Durchgängig. Okay. Über 16 Tage.
Ach, okay, krass.
Ja, also wenn man jetzt weiß, aus unseren vorhergehenden Folgen, ich weiß gar nicht, wann hatten wir das mit dem Schlafen? Bei einem der Docs hatten wir das, glaube ich. Ne?
Ja.
Also müsst ihr nochmal reinschauen, wahrscheinlich war das bei Dr. Ennepa.
Könnte, ja.
Also 8 Stunden ist ja schon mal erst für alle, die körperlich sich aktiv betätigen und irgendwas planbar vorhaben. Ja, also Philipp sowieso, aber eigentlich auch alle anderen 8 Stunden sollte man schon haben. Ja, alles, was da drunter ist, macht schon mal das Immunsystem runter.
Ja.
Und unter 6 Stunden wird es dann schon wirklich wenig. Ja. Aber jetzt über so lange Zeit dann so wenig, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so wenig war. Aber tatsächlich, don't do this at home. Und da ich das ja schon geahnt habe, dass es wenig ist, mache ich dann halt in diesen Phasen überhaupt keinen Sport, weil das würde mich ja dann noch zusätzlich runterballern. Und dann kannst du ja die Uhr nachstellen, dass du krank wirst.
Klar.
Ja, also man sollte nach Möglichkeit auch Alkohol weglassen und nicht auch noch nur Schrott fressen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil natürlich sich auch so eine Gruppendynamik entwickelt, dass man eben abends noch irgendwie zusammen irgendwo hingeht und so weiter und so weiter. Das war natürlich jetzt weitestgehend subtrahiert.
Ja.
weil das einfach jetzt nicht erlaubt war und auch so ohne weiteres nicht möglich war. Klammer auf, selbstverständlich gibt es Kolleginnen und Kollegen, die Mittel und Wege finden. Klammer zu. Nun an dieser Stelle lieber keine Namen, weil sonst könnte es zu zivilrechtlichen Konsequenzen oder zu handgreiflichen Übergriffen auf mich kommen. Da wir beides nicht möchten, lassen wir das weg. Also ich habe es jedenfalls nicht gemacht. Das Einzige, das habe ich ja auch gepostet und das habt ihr gesehen, das war halt am Sonntag dann tatsächlich nach der Schlussfeier. Da haben wir dann so wie man das in gesitteten Kreisen im wohlkontrollierten Japan macht, haben wir dann halt so 1,5 Stunden direkt neben einem Supermarkt auf der Straße gestanden und Dosenbiere getrunken.
Also so macht der Finder
ein Klassiker. Ein Klassiker, ja. Aber das fanden die Menschen auf der Straße da völlig in Ordnung und ja, da kann ich ja später noch was zu erzählen. Die haben da wahnsinnig viel Rückmeldungen gegeben, dass es einfach toll war, dass wir da waren. Ja, also die haben das ja jetzt nicht sofort gemerkt, dass wir jetzt irgendwie Journalisten waren, sondern Langnasen da, Olympia, so. Und das fanden die toll. Ja, und ja, das wurde dann auch nicht sanktioniert. Also da liefen dann auch mal irgendwelche Polizisten rum und so, aber die haben dann auch nichts gesagt. Manchmal ist es auch so, dass sie dann wissen, dass sie ja kein Englisch oder keine andere europäische Sprache können und dann einen deshalb nicht ansprechen.
Ah, okay.
Ja, weil sie nicht möchten, dass sie in die Verlegenheit kommen, nicht zu wissen, was sie machen wollen.
Ja.
Ja, deshalb, ne, macht das nicht. Das ist scheiße, so wenig zu schlafen. Ne? Wer das tatsächlich aus welchen beruflichen, privaten oder sonstigen Gründen doch macht, don't do this at home. It's not good for you.
Aber war das jetzt bedingt durch, was würdest du sagen, war das bedingt durch, weil du immer auch abends sehr lange gearbeitet hast? Oder war das, weil du das Gefühl hattest, okay, irgendwie den ganzen Tag, zum Beispiel, man schläft ja, also geht mir zumindest auch dann schon teilweise so, irgendwie anders, vielleicht manchmal auch schlechter, wenn man eben nicht viel Sport machen kann, weil das ja auch dazu beiträgt, dass man am Abend müde ist und auch dann gut einschlafen kann. Oder war es vielleicht, weil ungewohnte Umgebung oder immer so warm im Hotelzimmer, keine Ahnung, was war da so die Krux, dass, weil unter 5 Stunden ist ja schon echt brutal wenig einfach. Kann ich auch mal machen, aber meistens nicht in den Hochtrainingsphasen und meistens halt auch nicht 2 Wochen am Stück.
Nee, tatsächlich ist das so eine Mischung aus relativ toughen Zeitplan, aber einfach auch, es gehen einem so viele Sachen durch den Kopf,
ja,
dass man dann irgendwann, wenn man so im Halbschlaf ist, das ist nicht so, dass du dann weiterschläfst, also ich jedenfalls nicht, sondern dann weiß ich auch, okay, jetzt bin ich einmal wach und dann geht das Kopfkino los und dann muss man entweder mich K.O. schlagen oder das bleibt halt an und dann stehe ich auch auf. Also ich bin auch einige Male sehr, sehr früh wach gewesen und bin dann einfach spazieren gegangen rund ums Hotel. Ja, also da durfte man sich ja so im Umkreis, dass man bis zum nächsten Convenience Store gehen konnte oder sowas sich bewegen. Was ich jetzt auch angenehm fand, weil da war es halt vergleichsweise nicht so schwülwarm und sehr viele, die dann halt tatsächlich joggen morgens in der Stadt, was ich eigentlich eine sehr schöne Atmosphäre fand. Oder Fahrradfahren eben, ne? Also auf den sehr langen, großen Straßen, dann, keine Ahnung, sucht man sich wahrscheinlich irgendwie eine 10-Kilometer-Runde und radelt da einfach, ja, oder läuft halt eben. Wie man da tatsächlich mittags laufen kann oder nachmittags oder im Stadion oder gar Marathon. I damn don't know, ja. Also für alle, die Bilder gesehen haben. Ich glaube, es ist sehr schwer vermittelbar, wenn man noch nicht in so einem Klima selber mal gelaufen ist. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn, ja. Es ist eine ganz andere Belastung als normalerweise. Also die Leistungsfähigkeit, die da gezeigt worden ist, jetzt mal, sagen wir mal, alles jenseits von 1500 Meter, würde ich sagen, ist schon crazy. Ist schon crazy, ja. Und Marathon war ja ein ganz geiler Schachzug. Wir gehen nach Sapporo, das ist Hokkaido, das ist im Norden, das ist viel kühlerer.
Ja.
Dann haben sie ja tatsächlich, was wir letzte Woche schon angekündigt hatten, haben sie ja dann sämtliche Hitzerekorde in der Woche dann ausgerechnet, wo die Langstreckenwettbewerbe da waren, gebrochen. Und es war vor allen Dingen für die GEA und für Frauenmarathon, das waren schon harte Bedingungen, muss man echt sagen. Ja, bei Männern war es deutlich besser, weil es dann nachts vorher ein bisschen geregnet hatte und die Nacht vorher bewölkt war. Und dann war es halt morgens sehr viel angenehmer. Ja. Also die Männer haben sich angestellt, wie immer. Ja, meinen Frauen war es echt hart.
War eigentlich fast schon arktisch bei den Männern. Also
Genau.
ja, ich kann hier ja in der Runde zugeben, ich habe mir vorgenommen, natürlich den Marathon anzuschauen. Ich habe auch Ralf gesagt, du, wenn was ist, schreib mir gerne WhatsApp, kein Problem, ich bin erreichbar. Ja, ich habe, glaube ich, 5 Kilometer gesehen, bin ich ehrlich. Und dann bin ich auf der Couch eingeschlafen und irgendwann nachts um 4 hat Barbara mich quasi von der Couch geholt und meinte so, du, ich glaube, du hast für den Marathon nicht sehr viel gesehen, möchtest du hier weiter schlafen oder kommst du mit ins Bett? Und ich hatte an dem Tag, das werden die einen oder anderen ja gesehen haben, wahrscheinlich eine relativ harte Einheit, Tempowechseleinheit, erste lange Tempowechseleinheit, und die hat so ihren Tribut gefordert, auch später noch. Ich habe zwar kurz mittags ein bisschen geschlafen, aber nicht so richtig gut, irgendwie, weil ich auch ziemlich einfach zu kaputt war. Das gibt es ja auch manchmal, dass man zu kaputt ist, dass man richtig schlafen kann, zumindest unmittelbar nach so einer Einheit. Also dachte ich so, ja, komm, okay, bis heute Abend, kein Problem. Und also Bock, auf jeden Fall, Bock, das anzugucken, natürlich mega gespannt. Und dann bist du ja noch eingestiegen, das weiß ich noch, mit Willi Harker, der, glaube ich, mitkommentiert und hab das ein bisschen schon gefasst mit auf den ersten 2, 3 Kilometern, was ja, ist halt übrigens genau um 12 Uhr draufgekommen. Also eigentlich schon der Start, ich dachte so, wie wir das damals gemacht haben, dass so kurz halt 10 Minuten vorher noch so ein bisschen erzählt wird, aber ihr seid direkt schon mit dem Startschuss ja eigentlich drauf gewesen und habt dann halt zu Beginn des Rennens quasi so ein paar Hintergründe ja mit eingebaut dann so. Aber ich glaube, ich habe Kilometer 5 gesehen und dann kann ich mich zumindest nicht mehr so viel erinnern. Also ich glaube, Kilometer 10 habe ich schon nicht mehr mitbekommen und dann bin ich eingeschlafen. Das ist halt das Problem, wenn man selber sehr intensiv trainiert und dann sehr unchristliche Übertragungszeiten hat. Es wäre leichter gewesen, das wäre so eine normale Marathonzeit am Morgen gewesen. Aber ja, habe dann das natürlich nachträglich mir alles noch angeschaut und denke auf jeden Fall, dass auch die deutschen Frauen haben ja sehr gute Ergebnisse abgeliefert. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Und bei Männern, glaube ich, würde ich jetzt aus meiner Sicht zumindest mal sagen, war das im Rahmen der Möglichkeiten auch alles vollkommen in Ordnung. Also was halt immer so ein bisschen schwer ist, also ich glaube, es bringt nicht so viel, im Vorfeld zu gucken, wer was gelaufen ist an Bestzeiten oder von mir aus Saisonbestleistungen und dann zu gucken, was sind die anderen gelaufen und okay, ich bin auf dem Platz in der Liste, weil das wird einfach komplett egalisiert durch diese extremen Bedingungen. Und da gibt es halt einfach Typen, die können mit solchen extrem heißen Bedingungen nicht sehr gut umgehen. Das ist dann irgendwie vielleicht auch genetisch bedingt oder was weiß ich, Leute, die natürlich tendenziell groß sind. Da würde ich mich jetzt auch zumindest unter Läuferkreisen dazu zählen. Also 1,88 Meter groß ist auch schon mal nicht gut für Hitze, weil halt mehr Hautfläche, die sich erwärmen kann, man verliert mehr Flüssigkeit, wenn man groß ist und so weiter. Also dann, wenn man übrigens die ersten 3 Mal anschaut, waren jetzt alles eher kleinere Läufer. Wer schon mal neben Abdi Nagaye gestanden ist oder Bashir Abdir, also die sind halt wesentlich kleiner auf jeden Fall. Und selbst ein Eliud Kipchoge, der geht mal bis zur Schulter ungefähr. Also das sicherlich unabhängig davon, ich möchte deren Leistung in keinster Weise schmälern, die sind natürlich auch unabhängig davon sehr, sehr gute Läufer, aber da gibt es sicherlich welche, die vielleicht mit den Bedingungen besser zurechtkommen. Und ich glaube, dass die Deutschen wie gesagt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten da, glaube ich, ganz gut abgeschnitten haben. Also die deutschen Männer auch. Bei Amanal Petros gab es, glaube ich, ja ein paar, die so ein bisschen, naja, deutscher Rekordhalter und so weiter. Ich glaube, der hat alles probiert. Also er hat auch, das hat er ja selber, glaube ich, danach noch geschrieben und das wusste ich schon von anderen Leuten, die mit mir in Sestriere waren. Er hatte zeitweise auch mal ein paar Wochen Trainingsausfall in der Vorbereitung wegen eines Unfalls in Kenia, wo er, glaube ich, von einem Motorrad angefahren wurde und dabei dann sehr
Ja, das ist schon wieder dieses gefährliche Halbwissen. Dafür würden wir angezählt und
Ah, okay, dann muss Ralf jetzt gleich
niedergemacht.
dazwischen
Ja?
grätschen. War kein
Ja,
Motorrad?
dann erkennt man, dass du leider den Marathon nicht verfolgt hast, ne? Weil wir das natürlich alles erzählt haben, ja. Also erstmal grundsätzlich würde ich sagen, die tatsächlich erzielten Zeiten dann
Ja.
spiegeln natürlich schon den Abstand, den man hat, wenn man ohne Tempomacher läuft und wenn man bei solchen klimatischen Bedingungen läuft. Ja, weil auch Elliot ist ja wirklich defensiv losgelaufen.
Ja.
Ja, weil normalerweise siehst du den ja nicht auf den ersten 10 Kilometern scherzen und irgendwelche Dinge machen und Fistbumps verteilen oder was auch immer. Ja, und am Ende war der ja so grob, sage ich mal, 8 Minuten von seiner Bestzeit entfernt. Und wenn du die anderen durchgehst, dann war das nicht unähnlich.
Ja.
Ja, so wenn man das mal in Relation setzt, dann gewinnen halt auch die erzielten Ergebnisse der deutschen Läufer, aber auch viele andere sind. Ja, dann kommt noch das dazu, wenn du schlecht mit Hitze umgehen kannst, dann hast du einfach bei so einem Ding verloren. Das ist, da muss
Absolut.
man gar nicht diskutieren. Da stellt sich für mich eher eine andere Frage. Warum machst du das dann? Ja, warum gehst du dann dahin? Ja,
Olympische Spiele, also.
das musst du mir tatsächlich gleich nochmal erläutern. Weil das, was an Olympia ja so besonders ist und was das halt besonders macht, haben leider die Marathonläufer nicht erfahren, ja, nicht erfahren können durch die Verlegung dahin. Und das habe ich, glaube ich, ja letzte Woche auch schon geschildert, dass es da oben halt sehr spartanisch war in Sapporo. Gar kein Olympia-Feeling, die waren halt alle in einem großen Hotel drin, das wohl sehr okay war, das Hotel. Aber null Flair, null irgendwie auch von der gesamten Aufmachung her, das ist jetzt Olympia oder sowas, das war halt einfach nicht. Das ist natürlich bei einigen Sportarten immer so, ja. Also Segeln, die sind in den seltensten Fällen im Olympischen Dorf. Das war in Barcelona mal so, aber die waren natürlich jetzt auch irgendwo anders. Oder die Radfahrer hatten auch eine eigene Unterkunft, ja, nicht im Olympischen Dorf, sondern woanders. Also da gab es schon so ein paar Geschichten, und die gibt es ja sonst auch immer. Rudern ist auch schon mal woanders, ja, oder dann ist mal Reiten irgendwo ausgelagert oder. Reiten war ja eine besonders wenig diskutierte Sportart bei diesen Olympischen Spielen, ja, die ja gar keine Schlagzeilen geschrieben hat. Ja, und so addiert sich das dann halt alles auf, dass ich dann nachher doch denke, okay, du weißt ja vorher, es ist Sapporo, es ist nicht Olympische Spiele, wo dass sich das dann zuspitzte in Richtung, es werden keine Zuschauer da sein, es wird nach 2 Tagen wieder zurückgereist, wo da schon mal auch jedes Erleben anderer Sportarten und sowas nicht gegeben ist. Plus, du weißt, ich kann da ja nun gar kein Ergebnis erzielen, ja, für meine Visitenkarte, sondern es ist nur, dass ich, nur in Abführung, dass ich sagen kann, ich bin Olympiateilnehmer. I am Olympian. So, wenn ich jetzt auf die Reaktionen, die internationalen Reaktionen von sehr, sehr vielen Sportlerinnen und Sportlern lese und gelesen habe, dann reflektieren die schon ganz stark auf dieses Element. Also gar nicht jetzt auf immer das Erzielen der Leistung, sondern darauf, I am Olympian. Ja. Und da musst du uns nochmal mitnehmen, weil ich nehme mal an, dass die allermeisten von uns keine Olympioniken sind. Olympioniken, bitte vortreten, Arm heben. Ja. Zoom-Call, bitte Arm heben. Weil wenn du ja schon weißt, und das war ja bei dir nicht unähnlich, ja, Rio war ja auch klar, Elliot hatte ein sehr ähnliches Ergebnis in Rio wie jetzt in Tokio, auch dann, damals war es jetzt nicht 8 Minuten von der Bestzeit entfernt, sondern 7 oder 6,5. Und alle anderen hatten ja auch kein Ergebnis, auch nur ansatzweise in der Nähe der persönlichen Bestleistung. Das war ja einfach nicht möglich, ja. Warum macht man das dann trotzdem in einer Sportart, wo man so wenig Auftrittsoptionen hat, wie das beim Marathon der Fall ist?
Natürlich schwer zu sagen, also wie was andere da bewegt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mich damals dazu bewegt hat oder jetzt auch für Tokio, wenn ich ehrlich, auch bewegt hätte. Natürlich hätte ich mich qualifiziert, wäre ich da auch gestartet, obwohl ich gewusst hätte, es sind extreme Bedingungen, obwohl ich gewusst hätte, es wird wahrscheinlich nicht mit Rio oder anderen Olympischen Spielen im Vorfeld vergleichbar sein von der Art der Durchführung. Wie es war ja auch jetzt hier wieder sehr viel, auch muss man sagen, drumherum ja auch eher fragwürdige Geschichten, die es jetzt im Zuge des IOCs wieder gab. Thomas Bach ja auch immer mal wieder, ja, weiß ich nicht, oft eine unglückliche Figur abgibt, egal ob er da sich dieser Auftritt, das war schon vor den Spielen, glaube ich, in Hiroshima, ich weiß nicht, ob er selber den Friedensnobelpreis mal noch möchte oder was auch immer.
Die wird er ja nicht kriegen, weil die Brechung war ja etwas anderes. Die Brechung war ja, dass er vorher entgegen der Ratschläge der Locals, also der lokalen Politiker, gar
Japanischen.
nicht des Organisationskomitees, aber der lokalen Politiker, die gesagt haben, hallo, wir haben hier Ausnahmezustand, eigentlich Reiseeinschränkungen. Ja, warum geht der da jetzt hin? Es war überhaupt keine Not. So, und jetzt kommt die Nummer, wo es halt komplett zu einer Ego-Scheißtricks-Marketing-Tour wird. Am Samstag um 8:15 Uhr Local Zeit war der Abwurf der Atombombe auf Hiroshima. Also in der Zeit, wo olympische Wettbewerbe stattgefunden haben. Und das IOC, also Thomas Bach und Co., haben es abgelehnt, eine Schweigeminute einzulegen. Jetzt kannst du sagen, okay, ein laufender Marathon, was sollen die machen? Die stehen bleiben, schwierig, ja. Aber du kannst ja sagen, okay, wir machen trotzdem eine Schweigeminute, ja, meinetwegen setzt sie davor. Oder das wäre die Option dann gewesen. Golfturnier ist meiner Ansicht nach problemfrei anhaltbar. Und es war noch was anderes. Ich glaube, es war Bogenschießen, ich bin aber nicht ganz sicher. Also es war auf jeden Fall noch ein anderer Wettbewerb, der auch eine Option gehabt hätte, angehalten zu werden. Und da hört es ja dann auf. Weil es ist der Moment des Erinnerns gewesen. Der war halt in dieser Zeit der Olympischen Spiele am Samstag, während des Männermarathons um 8.15 Uhr Ortszeit morgens. Da war der Männermarathon 1:15 alt. Und sie lehnen es ab. Entschuldigung, aber wofür will er jetzt genau den Friedensnobelpreis haben?
Wenn es ihm das ganze Thema so wichtig gewesen wäre, hätte man das möglich machen können. Also ja. Das ist, glaube ich, klar. Und ja, da gibt es ja andere Sachen, dass bei PKs keine Fragen zu China und der Lage der Uiguren zugelassen wird und solche Dinge. Also da gab es auch wirklich viel natürlich IOC-Kram, wie immer, der höchst fragwürdig ist, ob man das jetzt alles auch hat so durchpeitschen müssen. Aber jetzt mal aus Athletensicht, das schieben wir also mal alles ganz weit beiseite und versuchen zumindest zu trennen, der Mythos Olympische Spiele für den Athleten und dann dieses ganze IOC-Kram, Geld verdienen, Maschinerie, das lösen wir jetzt mal davon. Ich glaube, dass halt immer noch für ganz viele Sportler, zumindest war es bei mir in der Vergangenheit so und ich würde sagen, ist es immer noch so, alleine dadurch, dass dieser Wettkampf nur alle 4 Jahre stattfindet oder in dem Fall jetzt alle 5 Jahre, eine wirklich Ausnahmestellung nochmal. Also klar könnte man sagen, eine Weltmeisterschaft ist im Prinzip das Gleiche. Eine Weltmeisterschaft, die besten Athleten der Welt treten gegeneinander an. Aber für mich hat niemals eine Weltmeisterschaft den gleichen Status oder wie soll ich sagen, Bedeutung gehabt. Deswegen hätte ich auch, kann man jetzt natürlich sagen, ja, der Flieger kann jetzt hier gut reden, der war auch nicht für Doha qualifiziert. Aber da kann ich schon mal von vorne weg sagen, Doha wäre ich nicht gelaufen, weil es mich einfach nicht gereizt hat. Zum einen, warum muss man das nach Doha vergeben, kann man auch wieder drüber diskutieren. Gibt auch andere Staaten, die, sagen wir mal, vielleicht einen fragwürdigen politischen Hintergrund haben, wo trotzdem solche Dinge stattfinden. Aber Doha hat mich aufgrund der klimatischen Bedingungen nicht gereizt und ja, ein paar andere Themen hätten mich da auch noch gestört. Aber ich weiß nicht, Olympische Spiele ist halt für viele so dieser Traum, das einmal erleben zu dürfen, mindestens zumindest. Und da kann man, glaube ich, für sich irgendwie einen Deal machen, dass man über manche Sachen hinweg sieht. Und deshalb kann ich da schon jetzt jeden verstehen, als dann irgendwann klar war, es wird durchgeführt, auch wenn es sehr anders ist, dass man sagt, man möchte das machen. Zumal bei den Männern im Marathon überlege ich gerade kurz, naja gut, Richard war ja schon in Rio dabei, über 5000, Richard Ringer. Die anderen beiden, für die war es eine Premiere. Also damit meine ich Hendrik Pfeiffer, Amanal Petros. Bei den Damen war es für alle drei eine Premiere. Also alle in dieser besonderen Situation, in der ich zumindest in Rio auch war. Und ich glaube, wenn du das einmal zum Greifen nahe hast, dann greifst du nach jedem Strohhalm, der dich dahin führt, egal wie es dann am Ende vor Ort aussieht. Weil ja, wie du sagst, man kann danach sagen, man ist Olympionike, man hat das einmal erlebt, wie es auch immer war. Und es macht irgendwie deine Karriere, ich sage jetzt mal komplett, das ist jetzt irgendwie unfair, weil irgendwie sollte ja im Sport schon auch bei uns, auch wenn es unser Job aktuell ist, ja so sein, der Weg ist das Ziel und natürlich macht man nicht alles nur für einen Erfolg oder für ein Erlebnis, aber irgendwie doch ein bisschen. Also ich würde mal rückblickend sagen, Rio hat mir ehrlich gesagt schon echt viel Last abgenommen von meinen Schultern, was ich mir übrigens aber also selber auferlegt habe, unterbewusst über die Jahre. Weil es auch wirklich Phasen gab in meiner Karriere, wo ich keine Lust mehr hatte, wo ich frustriert war, wo ich auch wenig Ausweg gesehen habe, dass nochmal irgendwie diese Lust wiederkommt oder dass man den Körper wieder so gesund bekommt, dass man das machen kann und eigentlich gerne aufgehört hätte. Und irgendwie, da kann man natürlich jetzt rückblickend sagen, gut, dass ich nicht aufgehört habe, weil jetzt bin ich immer noch aktiv und bin auch glücklich, so wie es jetzt ist und das alles erlebt zu haben. Aber es gab wirklich Phasen, da war ich, hatte ich nicht viel Freude am Sport und habe aber gleichzeitig auch keinen Ausweg gesehen hier raus, weil ich habe halt auch gesagt, okay, es muss für irgendwas, muss das Ganze mal gut gewesen sein. Und für mich war immer dieses, wenn ich es mal zu Olympischen Spielen schaffe, dann hat es sich gelohnt, so ungefähr. Und das war irgendwie so diese Hürde, wo ich für mich gesagt habe, ich kann nicht aufhören, ich muss mich da irgendwie durchkämpfen. Und das ist einerseits natürlich jetzt bitter, rückblickend zu sagen, dass man die eigene Karriere nur anhand von diesem Dabeisein oder Nicht-Dabeisein abhängig gemacht hat. Aber bis Rio hat sich phasenweise wirklich so angefühlt, bin ich ganz ehrlich. Und mit diesem ins Ziel kommen in Rio, übrigens, ich war auch ziemlich genau 6 Minuten über meiner PB damals, ich glaube 2018 noch was, das waren dann ja ziemlich genau 6 Minuten. Mit diesem ins Ziel kommen, 3 Wochen Urlaub machen in Brasilien, schon habe ich gemerkt, okay, irgendwie, du fühlst dich frei. Du fühlst dich motiviert für all das, was jetzt vielleicht noch kommt oder auch nicht mehr kommt. Aber ich habe so mit mir, ich war mit mir im Reinen danach. Ich habe gesagt, okay, was jetzt noch kommt, ist Bonus. Solange es mir Spaß macht, mache ich das noch weiter. Und wenn morgen, was weiß ich, die Karriere endende Verletzung kommt, was man natürlich nie hofft, dann ist auch okay. Dann passt es auch. Und davor hätte ich damit, glaube ich, ganz schwer umgehen können. Und ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht. Vielleicht bin ich da auch irgendwie ein extremer Sonderfall. Aber ich glaube, für diese ganzen Opfer, für diesen Verzicht, für all das, was man die Jahre macht, ich glaube, für ganz viele ist das Thema, ich war mal bei Olympischen Spielen dabei, jetzt mal losgelöst von der Platzierung, ist es, glaube ich, so diese, das gleicht es irgendwie aus. Also zumindest in diesen olympischen Sportarten hat das nach wie vor diese ganz große Bedeutung. Übrigens, obwohl wir dafür ja nichts bekommen. Also das kann man auch gleich mal für den Leuten noch sagen, die da jetzt zuhören und wahrscheinlich davon nichts wissen. Olympiateilnehmer zu sein, das ist nice to have für dich selber. Das ist schön für dich als Errungenschaft, aber das du kriegst dafür einen feuchten Händedruck und noch nicht mal den. Also das ist jetzt nicht mit irgendwelchen monetären Aspekten verbunden. Das ist nur für einen selber.
Ja, wenn, dann ist es ja maximal mittelbar. Das ist dann jetzt wieder direkt vom Ergebnis abhängig, logischerweise. Also so wie du das schilderst, finde ich das halt ganz oft wieder. Ja, es war halt eine Weitspringerin, Tara Gittens heißt die, die kommt von Trinidad und Tobago, ist in den USA am College. Und die musste sich rechtfertigen, weil sie das so hochgehängt hat, ja, dass ihr das so viel gegeben hat und Olympia und dieses wirklich den Meilenstein in ihrer Karriere und so weiter, weil sie Zehnte geworden ist. Ja. Okay. Sie ist aber eigentlich Siebenkämpferin und sie konnte nur am Siebenkampf nicht teilnehmen, weil die Weltrangliste das College-System in den USA ganz niedrig abbildet. Das ist auch seltsam, aber ist so. Das heißt, sie hatte dann dadurch so wenig Punkte, dass ihr, glaube ich, ein Platz fehlte in der Weltrangliste. Das heißt, als Siebenkämpferin ist sie relativ weit vorne in der Welt, aber als Weitspringerin ist sie nur Zehnte. Ne? Klammer auf, nur Zehnte, nee, klar. Ja, also selbst 10. Platz, dass man sich allein dafür rechtfertigen muss, ist schon
Hammer. Ist eine Frechheit.
Ja, ist ja. Schon Hammer, ja, ist eine Frechheit, genau. Aber es macht halt auch auf der anderen Seite wieder deutlich, dass das nicht immer nur um Medaillen geht und nicht auch immer nur um Medaillen gehen kann. Und für mich ist auch diese Fokussierung auf Medaillen auch in unserer Berichterstattung und vor allen Dingen auch in Berichterstattungen von vielen, sagen wir mal, eher boulevardorientierten oder auf Schlagzeilen orientierten Medien schon krass. Ja, weil da steht dann nur Fünfter.
Ja.
Ja, Gesa Krause, ja, nur Fünfter. Lächerlich. Ja, lächerlich. Das war halt einfach ein geiles Rennen, was da abgelaufen ist. Ja, da wurde brutalst beschleunigt zwischendurch und sie ist, glaube ich, sehr okay gelaufen. Und sie hat ja auch gesagt, das ist mir vollkommen egal. Ja, das ist der 5. Platz. Ich habe das reingefeuert, was ich hatte und bin damit 5. der Welt geworden.
Ja.
Ja, also 5. von, was sind wir? 8,5 Milliarden. Klar, es laufen nicht alle 3000 Meter Hindernis. Wäre auch eine schöne Idee, aber leider nein. Ja, aber so ticken ja dann tatsächlich auch viele Journalisten, die sagen, ja, das muss so eine Enttäuschung gewesen sein. Also von welcher Warte aus ist das jetzt eine Enttäuschung? Und für wen überhaupt, außer für Gesa und ihre eigenen Ansprüche? Wenn sie sagt, ich bin enttäuscht mit dem Rennen, ganz anderer Tango.
Also ich habe das Rennen gesehen natürlich. Ich habe keinen Einblick in ihr Training. Ich weiß, dass sie, glaube ich, das hat sie auch mal verbalisiert, natürlich eine Medaille gewinnen wollte, was vollkommen gerechtfertigt ist. Als mehrfache Medaillengewinnerin schon bei Weltmeisterschaften ist das ja eine ganz normale Zielsetzung. Also würde ich an ihrer Stelle genauso machen. Ich bin aber auch der Meinung, so wie dieses Rennen abgelaufen ist und so wie sie dieses Rennen gelaufen ist, du kannst ja teilweise in solchen Rennen auch nur darauf reagieren, wie diese Rennen sich entfalten. War das Maximum, was an dem Tag drin war? Ich glaube nicht, dass mehr drin gewesen wäre. Der 5. Platz war das Maximum, was drin war. Und das zeigen ja eigentlich auch die Abstände, wie es am Ende dann, wie am Ende dann der Zieleinlauf sozusagen war. Die Leute, die an dem Tag in ihrer Reichweite waren, hat sie alle im Griff gehabt. Und die anderen 4 davor waren halt einfach entweder Tagesform besser oder generell in einer besseren Shape. Aber das war jetzt nicht, dass man da hätte sagen können, glaube ich, sie hat da irgendeinen großen Fehler oder irgendwas gemacht, sondern von dem, was an dem Tag möglich war, hat sie das Maximum rausgeholt. Das hat zu einem 5. Platz bei Olympischen Spielen gereicht. Also über was reden wir denn da? Also ich meine, das ist halt, ja, manchmal diese sehr, ja, überspitzte Erwartungshaltung oder dann auch so ein bisschen dieses Niedermachen medial, sind wahrscheinlich oftmals wirklich eher Leute, die halt auch keine Ahnung davon haben, aus einer praktischen Sicht, wie sich sowas entwickelt oder sowas ist, und ist manchmal dann schade, dass das so negativ dargestellt wird. Aber ja, ansonsten.
Ja, es gibt ja auch die Kommentierung in Social Media noch, ne? Also,
oh ja.
Ja, das ist natürlich eine Krux, die sich leider ja in den letzten Jahren nicht zum Besseren verändert hat. Nee. Wo ja auch in einer Art und Weise schlau gesprochen wird, ja, von Leuten, die keinen einzigen Hintergrund kennen. Das tut schon weh, ne? Das tut schon echt weh, das muss man echt sagen.
Ja. Man hat manchmal die, gerade auf Social Media, ich bin ja wirklich jemand, der auch sehr aktiv ist, mir macht es zu großen Teilen Spaß, gibt aber auch natürlich gewisse Dinge, die einen auch mal aufregen oder einen auch manchmal wundern oder ratlos so ein bisschen zurücklassen. Also alleine dieses Bedürfnis scheinbar mancher Menschen, Sachen zu verbalisieren, wo ich mir denke, das würdest du doch nie, zum Beispiel jetzt Gesa oder mir oder wie auch immer, irgendwie mal trauen, ins Gesicht zu sagen oder sowas. Und dann so irgendwie so ein Kram da zu schreiben, was negativ ist, ohne jegliches Hintergrundwissen oder sonstiges. Das wundert mich auch immer, aber das ist so ein Phänomen, was halt leider Social Media technisch auch da hervorgebracht wird. Leider wird man, glaube ich, auch nicht zurückdrehen können. Da muss man einfach entweder gut sein im Ignorieren oder einfach die Leute konsequent direkt auf eine Blocklist setzen und gut ist.
Ja, aber grundsätzlich bin ich schon dafür, dass man halt auch Dinge gerade rückt. Ja, also ich bin da ja bei einigen Kolleginnen und Kollegen sehr wenig bereit, Kompromisse zu machen und zu sagen, ja, lese ich dann halt nicht oder so. Ja, dann da halte ich dann auch schon dagegen. Ja, also das sorgt dann für Puls bei mir, reichlich Puls, und ich hatte diese Woche schon reichlich Puls. Aber ich sehe halt nicht ein, dass man das immer alles so unwidersprochen lässt. Ja, weil das geht halt auch nicht. Ja, man muss auch hin und wieder mal ganz klar da einfach entgegentreten und sagen, Freunde, das, was ihr da macht, ist einfach nicht in Ordnung. Ja, und das geht so einfach nicht. Und es hat wieder Constanze Klosterhalfen diese Woche getroffen. Und da reagiere ich dann auch wirklich sensibel, weil die allermeisten haben null Einblick in das Gesamtpaket um Constanze Klosterhalfen drumherum, sind dann irgendwie beleidigt, weil sie da nicht reingucken dürfen, wollen oder keine Optionen dazu haben. Ich weiß es nicht. Da geht es halt um persönliche Dinge, die niemanden etwas angehen, außer sie und ihre Familie und ihren Trainer oder was auch immer. Ich habe gar kein Verständnis dafür, dass daraus dann Vorwürfe formuliert werden, die so absurd sind und so, um es mal klar zu sagen, scheiße sind, die junge Menschen einfach total belasten, ja, und zu Dingen führen können, die absolut nicht in Ordnung sind. Wir haben ja bei diesen Spielen auch mit Simone Biles und so weiter erlebt, was es für Abgründe gibt, ja, die aus einem Leistungsdruck, aus einem Leistungsanspruch, aus Erfahrungen in der Kindheit und der Jugend resultieren können. Man kann so einfach nicht mit Menschen umgehen. Ja, und das wird halt durch bestimmte Dinge in der Öffentlichkeit befeuert und befördert. Jetzt werdet ihr sagen, ja, was redet ihr denn da? Was ist denn da los? Warum regt er sich denn so auf? Also, Folgendes. Erstmal schildern wir den 10.000 Meter Lauf. Hast du den 10.000 Meter Lauf gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen. Nee.
Sag mal, hast du nur geschlafen oder was?
Das ist halt, weißt du, das Problem ist.
Ich bin gerade ein bisschen neidisch, ey. Ich war nur wach die ganze Zeit, nur für dich. Ja, hab nur für dich da alles kommentiert. Ja. Ja, und den 10.000 Meter Lauf habe ich noch nicht mal kommentiert, weil der war beim ZDF.
Nein, das Problem ist wirklich, wenn man sich gerade selber in einer intensiven Marathonvorbereitung befindet, waren die Übertragungszeiten, ist ja nicht so, dass ich es nicht gucken wollte, aber die Übertragungszeiten äußerst ungünstig, oft, sage ich jetzt mal, mit dem Trainingsplan in Einklang zu bringen, ohne dass man da selber jetzt sagt, ich muss da jetzt irgendwelche Trainingseinheiten für opfern. Deswegen habe ich vieles leider tatsächlich nur in der Zusammenfassung oder so im Nachgang gesehen. Dass jetzt Sifan Hassan da generell natürlich ihren Ankündigungen hat Taten folgen lassen und ja auch fast ihr Triple komplettiert hat, sage ich jetzt mal. Weiß ich nicht, habe ich eine Meinung dazu, aber es ist schwierig zu äußern. Also sagen wir mal, ob das jetzt gut für den Sport ist oder nicht, das wird sich vielleicht in ein paar Jahren rausstellen, möglicherweise, oder auch vielleicht auch nicht, aber war jetzt trotzdem natürlich jetzt auf den ersten Blick mal eine beeindruckende Vorstellung.
Ja.
Fast beängstigend.
Ja, ohne Frage, hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass die beiden Athletinnen, die da ja ganz neue Marken gesetzt haben in den Monaten oder Wochen vor den Olympischen Spielen, das natürlich, nicht natürlich, sondern das tatsächlich halt auch reproduziert haben bei den Olympischen Spielen. Also Gidey, die Äthiopierin, und Sifan Hassan. Und dann konnte halt noch eine Kenianerin, die eigentlich für Bahrain startet, folgen. Da gibt es halt jetzt leider auch nicht nur rühmliche Beispiele für diese Wechsel und die Leistungsentwicklung daraus. So, und dahinter ist ja dann sind halt 26 Kleingruppen gelaufen. Ja, das hat dann auch dazu geführt, dass die Speerwerfer eigentlich gar nicht mehr werfen konnten, weil die mussten immer warten darauf, dass halt jemand vorbeikam. Ja, das hat Johannes Vetter auch nicht ruhiger gemacht übrigens. Da gab es aber auch noch eine Geschichte dahinter. Mhm. Und dann ist Coco ja in, also Constanze Klosterhalfen, in einer Kleingruppe gelaufen, wo sie sich sehr schlau verhalten hat. Und ich habe die ganze Zeit schon gedacht, ich bin ja ein Seher, ne? Ich sehe das ja immer an, ich gucke ja gerne in Gesichter. Ja. Und habe mir das sehr genau angeschaut. Dafür habe ich extra ein Fernglas dabei, dass ich das auch wirklich erkennen kann. Und sie wirkte sehr, sehr entspannt. Und mir war vollkommen klar, sie wusste einfach nicht, wo sie tatsächlich steht, von ihrer Leistungsfähigkeit her.
Also ich habe gelesen, aber da darfst du mich auch gerne korrigieren, dass sie wirklich erst 6 Wochen vorher mit...
Acht Wochen vorher, ja. Aufgrund einer Hüftverletzung hat sie 8 Wochen systematisches Training gehabt. Ja, also sie hatte ja den ersten Block im frühen Frühjahr, wo sie den deutschen Rekord gelaufen ist.
Okay, genau.
Ja. Danach dann halt Probleme mit der Hüfte und wirklich nur 8 Wochen systematisches Training. In 8 Wochen systematischem Training kann man was erreichen, aber natürlich nicht eine herausragende Leistung. Klammer auf, das, was sie geschafft hat, ist eine herausragende Leistung. Da kommen wir gleich zu.
Absolut.
So, dann ist sie halt praktisch die ersten 5-6 Kilometer in dieser kleinen Gruppe gelaufen. Da waren noch 2 Amerikanerinnen dabei. Da hat sie sich auch wohlgefühlt, weil sie genau wusste, okay, das ist hier meine Preisklasse. Ja. Ja. Aber sie wirkte extrem locker vom Gesicht her und unangestrengt. Mhm. Und hat dann halt irgendwann angefangen, die Gruppen vor ihr einzusammeln. Ja, ist dann halt von Gruppe zu Gruppe gesurft und hat da Leute eingesammelt. Ist am Ende 8. geworden und ist diese genaue Minute, die wir irgendwann mal hier skizziert hatten, langsamer gewesen als die Olympiasiegerin, also als Sifan Hassan und als Gide, die Äthiopien. 1 Minute. Das ist 1 Runde. Ja, sie war fast 1 Runde hinter den Medaillengewinnerinnen. Und kam dann zum Interview und hat für meine Begriffe, also war auch gar nicht so lange, dass sie da nicht mehr konnte. Sifan Hassan und Gide haben sehr lange auf den Boden gelegt. Sehr lange.
Einwurf noch, also Minute ist natürlich vollkommen richtig, was man aber auch dazu sagen muss, sie hat fast ihren eigenen deutschen Rekord, trotz dieser, sagen wir mal, sehr problematischen Vorbereitung, ja fast eingestellt. Das war noch ein paar Hundertstel, glaube ich, nur am eigenen deutschen Rekord vorbei. Und das in den Bedingungen.
War ganz wenig. Ja, so. Okay,
genau.
Dann eben auch noch mit der Situation, dass sie offensichtlich nicht auf Tempokante losgelaufen ist.
Ja.
Na, gut, kannst du immer sagen, okay, wenn die schneller losläuft, hat sie das Finish nicht, bla bla. Also, ne, es ist so-so. Ne? Ist aber auch nachher eigentlich nicht mehr so relevant, weil es ging ja nicht um Tempo, sondern es ging ja um eine Platzierung an der Stelle.
Ja.
So, und dann war sie nach relativ kurzer Erholungszeit bei den Kollegen vom ZDF beim Interview und hat meiner Ansicht nach eine wirklich bemerkenswerte Analyse ihres Rennens und ihrer Gefühle abgegeben. Weil sie sagte sinngemäß, sie hätte jetzt seit Ende des Rennens 3-mal ganz unterschiedliche Gefühlslagen gehabt. Okay. Von total enttäuscht bis völlig glücklich und wahnsinnig fertig. So, das musst du erstmal so verbalisieren können nach so einem Rennen. Das ist mal Nummer 1. Ja? Dann trifft es ziemlich genau ja auch diese Motivlagen, die wir eben schon besprochen haben. Ja, auf der einen Seite, sie ist bei ihren ersten Olympischen Spielen 8. in einer Laufwelt geworden, wo nur wenige Europäerinnen überhaupt mithalten können. Und sie ist minimalst an ihrem eigenen deutschen Rekord vorbeigelaufen. Dieser deutsche Rekord ist exorbitant über dem, was sämtliche deutschen Läuferinnen bisher, die jemals 10.000 Meter gelaufen sind, erreicht haben. Das heißt, sie hat die beiden besten Marken, die jemals von einer deutschen Läuferin über 10 Kilometer erzielt wurden. Und dann war sie irgendwie mit sich einigermaßen wieder im Reinen, dass sie dann gesagt hat, ja, jetzt bin ich doch irgendwie glücklich und hat ihrer Family gedankt und ihrem Betreuerteam und so weiter und so weiter. Und ist dann weitergegangen. Und kam aber nicht sehr viel weiter und musste sich dann auf die Treppe setzen. Dieses Phänomen habe ich bei etlichen Leuten beobachtet, die halt in bestimmten Ausdauerbereichen unterwegs waren. Also das fing schon so bei 800 Meter an. Erstmal geht's noch, ja, und dann dann schlägt halt offensichtlich ich weiß gar nicht genau, was das denn ist, ja, ob dann das dann nochmal, also Laktat ist es ja dann eigentlich schon wieder im Abbau begriffen, ja, aber dann schlägt der Körper halt zurück und will nicht mehr. Ja, er will dann Ruhe haben. Und dann hat sie halt eine Weile auf einer Treppenstufe gesessen und ihr war offensichtlich schwarz vor Augen und sie konnte nicht mehr so gehen, dass sie sich sicher fühlte. Das ist, ihr müsst euch das vorstellen, das ist so eine Gittertribüne, wo man permanent Treppe rauf, Treppen runter, um zu unterschiedlichen Interviewbereichen zu kommen. Und das ist der einzige Weg, den man gehen kann. Also man zurück geht's nur in den Innenraum, man muss diesen Weg weitergehen, um dann weiterzukommen. Sie ist aber jedenfalls einfach da sitzen geblieben. Ja, bis dann halt irgendwann ein medizinischer Betreuer des Weltverbandes gekommen ist. Andere haben auch da keinen Zugang, das ist auch schon aber schräg, ist aber so. Und dann gesagt hat, hey, ist alles in Ordnung? Und sie dann gesagt hat, ja, offensichtlich fühle mich nicht oder so, ja. Und der hat sie dann weggeführt, dass sie dann irgendwann mal auch zu den deutschen Betreuerinnen und Betreuern kommen konnten, die dann irgendwo unten in den Katakomben ja auf sie gewartet haben. Und sie kam und kam und kam nicht, ja. So. Also, sie hat alles aus sich rausgeholt, was Tango war. Bei schwierigsten Bedingungen, denn an dem Abend war es extrem luftfeucht. Ja, ich schätze mal sowas 85% und naja, es wird kühler dann abends, es war so 31 Grad. Ja? So, lauft mal bei 31 Grad, bei 85% Luftfeuchtigkeit, 10.000 Meter an eurem Leistungslimit. Ich würde es euch nicht empfehlen. Ja? Don't do this at home. Weil das den Organismus komplett runterfährt. Ja, komplett runterfährt. So, und dann kommen Artikel, die darauf abheben, ja, wie dünn sie denn sei und dass das alles nicht ginge und dass das ja offensichtlich die Essstörungen wären und was man mit der machen könnte und so weiter und so weiter. Also erstens ist das schon eine Unverschämtheit, darauf überhaupt abzuheben und dann ihren Namen in den Kontext zu bringen. Ja. Denn wenn jemand irgendeine persönliche Disposition hat, ich will jetzt auch gar nicht von Krankheit reden, ja, aber eine persönliche Disposition hat, die vollkommen im Persönlichkeitsbereich unterwegs ist, dann ist es einfach eine Unverschämtheit, darauf einzuhacken. Und es geht einfach nicht, dass Menschen, die sich da exponieren, indem sie laufen, ja, niedergemacht werden aufgrund von vollkommen an den Haaren herbeigezogenen Verdächtigungen und Verurteilungen, ja, und das dann noch unter dem Pseudomantel der medizinischen Vorbildung. Ja, und da bin ich wirklich sehr, sehr hart, ja, weil die beiden Kollegen, die da zitiert worden sind, haben überhaupt keine Expertise in dem Bereich, über den sie da reden, ja. Du wolltest gerade unruhig, Philipp, wolltest du was sagen?
Nee, also das ist jetzt an sich kein ganz neues Thema. Also in dem Fall, dass sie jetzt so wieder mal im Fokus ist, das dann schon, gab es, glaube ich, vor ein paar Jahren auch schon mal so ein bisschen, aber nicht so massiv, dass generell die weibliche, sagen wir mal, Weltspitze optisch betrachtet natürlich nicht dem Durchschnittskörper entspricht. Das hat natürlich, ist ja klar, also liegt sicherlich auch am Training. Ist bei den Männern übrigens genauso. Also ich würde auch sagen, dass ich dünner bin als wahrscheinlich der Bevölkerungsdurchschnitt. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Liegt natürlich irgendwie auch an exzessivem Ausdauertraining und dem damit verbundenen hohen Kalorienverbrauch. Sieht man übrigens beim Radsport ja auch. Also die Tour de France-Profis sehen jetzt auch nicht aus wie der normale Durchschnittsbürger.
Und am Ende der Tour de France sehen die übrigens jetzt auch nicht gerade wohlgenährt aus.
Nein, nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil.
Ausgezehrt und fertig, um es mal
genau,
klar zu
sagen. Genau.
Ja? Also so wie ich nach 4 Stunden Schlaf 14 Tage lang.
Genau. Aber natürlich hat es in der Vergangenheit, auch hatten wir übrigens auch noch Folge schon mal besprochen, natürlich auch Athletinnen, Athleten bestimmt auch, vielleicht ein bisschen weniger als bei Athletinnen, schon gegeben, die auch irgendwie an einer Essstörung leiden, wie auch immer die bedingt ist. Aber ich gebe da dir natürlich vollkommen recht, Ralf. Die Artikel, ich habe es ja auch gelesen, niemand hat mit ihr gesprochen darüber oder mit ihrem Management oder mit ihrem Umfeld, ihrem Näheren. Also es ist natürlich schon sehr viel auch Spekulation dabei, einfach aufgrund der Tatsache, aufgrund des Bildmaterials oder wie sie halt aussieht, wird einfach dann irgendwas behauptet. Das finde ich auch nicht in Ordnung, weil also darauf hast du ja dann als Athlet keinen Einfluss, was da über dich irgendwie berichtet und geschrieben wird, ohne dein Zutun. Das ist, finde ich, schon mal per se nicht korrekt. Und selbst wenn es so wäre und sie vielleicht eine Art Essstörung hat, kennen wir oder kennen auch die Autoren dieses Artikels oder diese sogenannten Experten ja auch nicht die Ursache dafür. Natürlich könnte man annehmen, das machen vielleicht manche Athletinnen, um oder auch Athleten, noch Leistungs, wie soll ich sagen, mehr Leistung aus dem Körper rauszuholen, ein besseres Kraft-Last-Verhältnis zu erreichen. Aber es könnte genauso gut sein, dass es irgendwelche psychischen Gründe hat, die vielleicht mit dem Sport ursächlich mal gar nichts zu tun haben. Und ich glaube, so von außen da einfach irgendwelche Sachen drüber zu schreiben, mit ihrem Namen, mit ihrem Foto und so weiter, finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht in Ordnung.
Also unterm Strich ist doch erstmal eines total klar. Wenn man sich konsequent gegen Doping aussprechen will, und das unterstelle ich jetzt mal im Deutschen Leichtathletikverband relativ vielen Menschen, ja, um nicht zu sagen dem großen Hauptteil der Athletinnen und Athleten,
ja,
dann sucht man andere Optionen, um, wie du gesagt hast, seine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Ja, so. Und es ist einfach so, dass die Reduktion von Gewicht bis zu einem gewissen Punkt ein sehr gutes Mittel sein kann, um seine Lastkraftsituation und damit seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen.
Klar.
Das hat Grenzen, natürlich. Darüber haben wir auch gesprochen. Die Grenzen sind gefährlich. Die Grenze zu überschreiten kann lebensgefährlich sein. Es gibt keine akuten Warnzeichen. Also das merkt man dann im Zweifel erst, wenn es zu spät ist. Niemand, der im Lauf- oder Ausdauerbereich da unterwegs war, hatte da sein Lebens-High-Gewicht, sondern sein Lebens-Low-Gewicht. Ja, klar. Kein Marathonläufer, kein Ausdauermensch hatte zu viel auf den Rippen. Ja, das ist einfach nicht der Punkt. Auch über 400 Meter bei den Frauen. Ja, extrem schlanke Figuren, die wir da beobachtet haben. Ja, aber was wollen wir? Wollen wir die Anabolika-Monster aus den 80er Jahren wieder haben? Nein, das wollen wir definitiv nicht. Es bleibt halt ein sehr haariges Spiel, um das mal so zu nennen, ja, weil es ist übrigens bei Männern ganz genauso. Nur
klar,
bei Männern wird halt weniger auf das, was du gesagt hast, auf Schönheitsideal abgehoben. Ja, bei den Frauen steht dann sofort immer, ja, wie sieht die denn aus?
Ja,
ja, und wer schreibt denn das bitte?
Mhm. Ja,
irgendwelche fettleibigen, alkoholabhängigen Raucher, die auf der Tribüne sitzen und irgendwelche Schmierartikel schreiben. Ey, ihr merkt, ich kriege Puls, ja, und zwar richtig Puls. Weil was machen die dann? Ja, die sagen, ja, guck mal, wie die aussieht, die ist bestimmt magersüchtig. Ja, so, und dann halt noch, ah, guck mal, das könnte dieses Jahr, wie heißt es da, Anorexia Athletica sein. Ja, ist bestimmt, ja. So, wen rufen wir jetzt an? Da brauchen wir jetzt irgendwen, der das bestätigt. So, dann wird jetzt nicht jemand angerufen, der sich vielleicht schon mal damit auseinandergesetzt hat, ja, weil die oder derjenige würde sofort sagen, Leute, schreibt so einen Artikel nicht, weil genau das sind die Artikel, ja, die junge Menschen in psychische Problemlagen treiben.
Ja.
Ja? Sondern da werden Menschen angerufen, die saftige Zitate geben. Ja, und zwar immer wieder die gleichen. Es sind immer wieder die gleichen. Und diese Typen habe ich so gefressen, ich kann es euch sagen, ich werde irre darüber. Einer heißt Fritz Sörgel. Ja, und meinetwegen, ruf mich an, wenn du das hörst. Als Pharmakologe hat man verdammt nochmal einfach die Klappe zu halten, wenn jemand danach fragt, ob eine Athletin Magersucht hat oder nicht. Weil welche Expertise hat man da? Keine. Ja, man hat vielleicht eine Laienbetrachtung, aber eine Laienbetrachtung ist nicht dazu geeignet, in die Öffentlichkeit gebracht zu werden und eine Schlagzeile zu generieren. Also wenn man gefragt wird, als Pharmakologe oder als Handwerker oder als Diplom-Ingenieur oder als Lehrer oder was auch immer, dann Klappe halten in der Öffentlichkeit, weil ahnungsfrei. Punkt. Ein weiterer Punkt, Wilhelm Bloch, Sportmediziner an der Sporthochschule in Köln. Ein hoch angesehener, international forschender Wissenschaftler und Mediziner im Bereich Molekular- und Zellstrukturen und Einflussfaktoren auf Training etc. pp. Macht eine tolle Forschung, Sport und Krebs. Ja, bitte, ja, gehen Sie in diesem Weg weiter. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Feld. Ich habe das selber erfahren müssen. Ja, bitte machen Sie das. Aber halten Sie sich halt raus aus Dingen, wovon Sie keine Ahnung haben. über 900 Publikationen. Keine einzige davon beschäftigt sich mit Magersucht. Keine einzige. Ja. Und da hört es halt einfach auf. Solche Menschen äußern sich dann, weil sie eine Athletin auf dem Fernsehschirm gesehen haben, ja, über irgendwelche Anhaltspunkte und dass das dies oder jenes oder sonstiges sein können. Jeder, der nicht eine Untersuchung gemacht hat und sich selbst Mediziner schimpft und nicht direkt mit einem Menschen als Patient zu tun hatte, würde niemals so eine Expertise öffentlich abgeben. Ja, das geht halt einfach nicht. Punkt. Das ist unethisch und es gehört sich nicht. Ich reg mich auf. Und zwar richtig. Vielen Dank. Und zwar richtig.
Ja, also es ist ja nachvollziehbar, dass da vielleicht für die Allgemeinheit das optische Erscheinungsbild von Profiathleten logischerweise nicht der Norm entspricht, wie sie es gewohnt sind. Das kann natürlich bei uns Läufer und Läuferinnen so sein, dass wir extrem dünn sind. Es kann aber genauso sein, dass man natürlich sagt, eine Turnerin oder was auch immer, die hat natürlich ein bisschen mehr Schultermuskulatur als die Normalbevölkerung. Ja, weil die muss halt auch irgendwie in den Ringen vielleicht oder auf dem Barren irgendwelche krassen Übungen machen, die übrigens keiner von uns kann. Also das sind einfach natürlich gewisse Begleitumstände des, wir reden hier von Hochleistungssport, das vielleicht nochmal kurz als Erinnerung. Wir reden hier gerade auch von Olympischen Spielen. Also da kommen halt auch nur die besten Athletinnen der Welt hin. Und dementsprechend haben die meistens auch einen sehr langen Weg, Karriereweg hinter sich, wo auch der Körper dementsprechend ausgebildet und geprägt wird. Und ja, natürlich sehen die anders aus wie der Bevölkerungsdurchschnitt. Aber ich finde es auch problematisch, da einfach so, wie soll ich sagen, so ohne wirklichen Auftrag und Hintergrund dann solche Dinge zu behaupten medial. Und du hast natürlich auch recht, da werden generell gerne natürlich die Leute ausgesucht, die auch bereit sind, solche Statements rauszuhauen, damit der Artikel reißerischer wird und man so die quasi Legitimation natürlich auch hat, dass ein Mediziner oder was auch immer, Pharmakologe, ja gut, der hat jetzt weniger Bezug, noch weniger Bezug dazu, obwohl das überhaupt nicht sein Feld ist, da dann irgendwie zitiert wird, weil es natürlich für den Artikel, vermeintlich den Artikel irgendwie bestärkt und aufwertet. Aber ja, ist...
Also Wilhelm Bloch, um das so zu sagen, ja, ist ein hochrenommierter Forscher in Fragen von Hitzeauswirkungen auf Leistung. Ja, dann soll er sich dazu äußern. Das wäre doch hochspannend gewesen, ja, bei diesen Olympischen Spielen.
Hätte
soll er
für Tokio gut gepasst.
Ja, ja, hätte sehr, sehr gut gepasst, aber passt jetzt leider nicht in den Artikel rein. Ja, und dann, wenn man dann sieht, halt, was unter so einem Artikel passiert, das ist jetzt nicht in einer Wald- und Wiesenzeitung passiert, sondern im Tagesspiegel.
Ja? Wir können den Artikel verlinken.
Ja, was da drunter passiert, das, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie diese junge Frau dann niedergemacht wird und runtergesprochen wird. Und das ist die Verantwortlichkeit des Autors und dieser Pseudo-Experten, die keine Expertise haben in diesem Feld. Ja. Und warum dürfen die sich da äußern? Es geht halt einfach nicht. Es geht nicht. Ja. Und an der Stelle muss man dagegen halten. Da kann man doch nicht sagen, ja, die blocke ich jetzt, sondern an der Stelle muss man hardcore dagegen halten. Diese Frage wurde übrigens auch in der Abschlusspressekonferenz des Deutschen Leichtathletikverbandes gestellt, die online gemacht wurde. Also ne, ihr seht, wie das Muster ist. Ja, es wird halt einmal ein Narrativ über eine Athletin entworfen. Ja, und dieser Tagesspiegelartikel, ich schwöre es euch, der wird noch zigmal zitiert. Er ist für mich weit entfernt von irgendeinem journalistischen Ansatz. Das ist ein Schmierartikel, ja, weil niemand hat irgendeine Ahnung darüber, was wirklich abgeläuft. Niemand. Das ist nur von außen drauf betrachtet, auf 10.000 Kilometer Entfernung. Ja. Und dann, wo war ich stehen geblieben, habe ich jetzt den Faden verloren.
Die Pressekonferenz
ist die Pressekonferenz, richtig, ja. Und dann wurde halt auch in der Pressekonferenz die Frage gestellt, ja, und die sei ja sehr dünn gewesen und da hätte es ja schon immer mal
zu Konstanze.
Und da hätte es ja schon immer mal Probleme gegeben und so, ja. Also, sagen wir mal, Gemurmel und Grundrauschen wird dann da als Fakt verkauft schon mal. Ja, was schon mal ein Witz ist. Und die Cheftrainerin Annette Stein hat dann Auskunft gegeben und ich bin jetzt immer noch nicht ganz sicher, ob das jetzt richtig war, da Auskunft zu geben oder nicht, weil damit gibt man ja halt auch ein bisschen an Dingen Preis.
Ja, ja.
Jedenfalls hat sie die Mannschaftsärztin zitiert, die offensichtlich sehr lange schon Konstanz halt auch verfolgt hat, weil sie auch vorher schon in den Jugendklassen mit ihr unterwegs war. Und das Zitat von der Ärztin war, sie sei sehr, sehr zufrieden mit ihrer Entwicklung. Punkt.
Okay. Ja.
Ja. Und alles andere ist einfach ungehörig.
Ja.
Ja. Es ist Eingriff in Privatsphäre. Es ist eine mittelbare Beeinflussung, ja, der psychischen Disposition, ja, weil das liest, ich weiß nicht, ob sie, ich hoffe, sie liest es selber nicht, aber das lesen doch Menschen aus ihrem sozialen Umfeld.
Du kannst davon ausgehen, dass ihr der Artikel geschickt wird. Jeder, der heutzutage irgendwie auf Social Media irgendwie ist, du kriegst teilweise Artikel, kriege ich ja schon mit, du kriegst Artikel oder Kommentare, die über eine verfasst werden in irgendwelchen Foren, also irgendwelcher negativer Rotz, um es mal ganz deutlich zu sagen, kriegst du auch zugeschickt von anderen Leuten. Natürlich meinen die es dann nicht böse oft, sondern oft...
Ja, hast du das gesehen, ne? So nach dem Motto.
Ja, genau. Übrigens, falls du das nicht weißt, hier wird gerade das und das über dich geschrieben oder da ist der Artikel über dich erschienen. Natürlich liest man es dann auch und natürlich ist das nicht geil irgendwie, weil man denkt sich auch, okay, krass, ist ja interessant, dass andere Leute sich so darüber aufregen, was man macht oder nicht macht oder keine Ahnung, aber es ist fast nicht möglich, das komplett auszublenden, zumindest nicht, wenn du irgendwie theoretisch erreichbar bist über das Internet. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den Artikel zumindest zugeschickt bekommen hat. Ob sie ihn gelesen hat, ist natürlich eine andere Geschichte, aber du brauchst ja nur die Überschrift lesen und ihr Foto. Ich gucke gerade noch mal kurz drauf. Das ist ja direkt hier das Foto von Jens van Hassan als Aufmacher.
Das ist der zweite Punkt, der halt aus meiner Sicht auch nicht geht. Ja, dann wird ja immer, es wird immer bei Constanze Klosterhalfen, sie kann machen, was sie will, sie kann irgendwo ins Kino zu Hause gehen. Es wird immer geschrieben, die ja beim Oregon Project und Alberto Salazar und hast du nicht gesehen, ja. Also zu Deutsch, was passiert da? Es wird halt sofort, noch nicht mal subkutan, sondern ganz deutlich gemacht, das ist ja wohl dopingverdächtig. Weil Alberto Salazar, übrigens nicht wegen Dopings, ja, das ist nicht wegen Dopings, ja, sondern weil er Methoden angewandt hat, die ethisch nicht in Ordnung sind, ja, weil er auch belegbar Einfluss genommen hat auf Gewichtssituationen bei Athletinnen, die sich ihm anvertraut haben. Ja, haben wir schon hier thematisiert. Das ist alles far from in Ordnung. Ja, überhaupt nicht. Aber der Kontext wird immer sofort hergestellt.
Ja.
Nummer eins, Constanze Klosterhalfen war beim Oregon Project. Ja, Constanze Klosterhalfen hat nicht das Oregon Project betreten, um da zu dopen. Ja. Drittens, Constanze Klosterhalfen hat nie bei Alberto Salazar trainiert. Viertens, Constanze Klosterhalfen hat nie mit Sifan Hassan zusammen trainiert. Ja, wenn man die jetzt halt auch sieht in den Phasen vor und nach einem Rennen, die haben relativ wenig miteinander zu tun. Also offensichtlich haben die auch gar keinen Draht zueinander, ja. Fünftens, es wird so getan, als würde das jetzt da einfach weitergeführt, das hieß jetzt mal anders, ja. Es ist falsch, ja. Constanze Klosterhalfen trainiert bei Pete Julian. Und Sifan Hassan trainiert bei Tim Rowbury. Ja, die waren auch mal Assistenztrainer in diesem Oregon Project. Ja, aber was heißt das jetzt? Ja, was heißt das? Ja, dieses Rumgeschwurbel und soll immer unterstellen, ah, da ist ja bestimmt Doping im Spiel. Das ist das, was da hintenrum ausgedrückt werden soll. Ja, das heißt, bei jeder Leistung, die Constanze Klosterhalfen vollbringt, wird immer hinten dran gestellt, ja, aber da ist ja wohl Doping im Spiel. Ja, Entschuldigung, das ist mit einer freiheitlichen Demokratie nicht vereinbar. Ja, das ist übel der Nachrede und Unterstellung. Das wird zwar so formuliert, dass es juristisch mehr oder weniger nicht angreifbar ist, aber das hat mit freiheitlicher, demokratischer Betrachtung von Menschen nichts zu tun. Und ich reg mich schon wieder auf. Und ich glaube, ich muss mich darüber aufregen.
Ja, also was man vielleicht zu dem Zusammenhang vielleicht noch, ich will das gar nicht verteidigen, aber natürlich zumindest bemerken kann, war schon, als sie damals zum Oregon Project gegangen ist, und ja, offiziell hat sie nie bei Alberto Salazar trainiert, das hat sie immer behauptet, und Pete Julian war wohl auch ihr Trainer, das war auch immer so das Narrativ, was nach außen getragen wurde. Kann man natürlich jetzt nicht hinter die Kulissen gucken, aber Cheftrainer war damals natürlich trotzdem noch Alberto Salazar. Was man vielleicht minimal zum Vorwurf machen kann, verstehe ich, ihr Management ist auch nur in Thailand, sage ich jetzt mal damals, oder ihre Berater in ihrem Umfeld. Als sie damals zum Oregon Project gegangen ist, war ja schon eigentlich klar, was Alberto Salazar für eine Person ist als Godfather von diesem Projekt, was der für ein Mensch ist, was der für ein Athlet war. Übrigens sehr gute Doku, die du ja mir auch empfohlen hast, habe ich mir natürlich noch angeguckt. Diese kam im ZDF und auch in Arte. Ich habe die Arte-Version angeschaut, die war länger. Da wird ja schon relativ gut klar, was das für ein Mensch ist, der immer versucht, Grenzen auszuloten Und so das Motto, was nicht verboten ist, ist erlaubt, finde ich jetzt auch problematisch in Teilen, sage ich jetzt mal. Ist nicht verboten oder Teile waren ja dann doch irgendwie nicht ganz in Ordnung. Auch so Abuse mit, ja, da ging es eben auch viel um Gewicht mit der Mary Kane und so weiter. Finde ich schon problematisch. Den Vorwurf kann man vielleicht schon machen, dass man sagen kann, man wusste ja, was das für eine Gruppe ist. Man wusste, was Alberto Salazar für ein Mensch ist. Ist das so smart, sich diese Gruppe anzuschließen? Das wird jetzt wohl nicht das beste Medienecho auch logischerweise mit sich bringen. Aber tatsächlich ist sie ja bislang logischerweise nie aufgefallen durch irgendeine Art von, wie soll ich sagen, Verschulden, Doping, sonst irgendwas, Meldepflicht, Versäumnisse irgendwie. Also dementsprechend ist es schon, finde ich jetzt auch dann wieder fragwürdig im Rückblick aus den Medien, immer dieses Sternzeichen, nicht Sternzeichen, dieses Sternchen dran zu machen mit dem Verweis in jedem Artikel, in jeder Einleitung steht natürlich immer drin, Teil des Oregon Projects, was ja übrigens von Alberto Salazar mal gecoacht wurde, der jetzt gesperrt ist. Und damit bringt man sie natürlich immer schon automatisch in so ein Zwielicht, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist
schon. Tatsächlich ist es ja noch ein bisschen anders, weil Constanze Kloßhalpen ist ja jetzt nicht ein Spätentwickler oder jemand, der überraschend auf der Szene aufgetaucht ist, sondern
oder dort jetzt so viel besser wurde. Also die ist schon besser geworden, aber die war ja davor auch schon auf einem sehr, sehr hervorragenden Level, muss man auch sagen.
Ihr 1500 Meter Bestleistung ist immer noch in der Zeit erzielt, als sie in Deutschland trainiert hat.
Ja, ja.
Dass da eine Verbesserung eingesetzt hat, ist halt gar keine Frage. Ja. Auf der anderen Seite, es gibt ja eine Dokumentation über ihre Leistungsfähigkeit, ja. Die ist nicht öffentlich und das ist auch richtig so, weil das sind persönliche Daten. Aber sie ist ja in Leistungsdiagnostiken in Leipzig ja da, wo
habe ich auch schon gehört, einiges dazu.
So, ne, wo Kaderathleten untersucht werden, regelmäßig seit der Jugendzeit unterwegs.
Und ja? Damals schon äußerst
außergewöhnliche Werte. Und als außergewöhnliches Talent identifiziert worden, ja. Die sich seit der Jugendzeit in einem Bereich der Ausdauerleistungsfähigkeit bewegt hat, die bemerkenswert über dem Durchschnitt liegt. Ja, so. Und deshalb, ich bin weit entfernt von blauäugig zu sein. Dafür bin ich zu lange in dieser Szene und beobachte die viel zu lange. Und es gibt sehr viele Dinge, die ich äußerst kritisch beäuge. Das heißt noch lange nicht, dass man das öffentlich machen kann, weil das üble Nachrede bleibt. Ja, also wenn jemand Belege hat, dann bringe er die Belege und dann können wir diskutieren. Ja, und alles andere ist so übel Nachrede. Das geht halt einfach nicht. Ja, wir können nicht junge Menschen an die Wand nageln, ja, weil das nicht irgendeiner Betrachtungsnorm von außen entspricht. Ja, Leistungssport ist eigene Grenzen überschreiten, ist neue Leistungsbereiche zu erschließen, neue Erlebnisbereiche. Warum machst du morgen einen Special Block? Warum machst du morgen Sachen, die du noch nie in deinem Leben so gemacht hast? Um deine Leistung woanders hin zu bewegen. Das ist doch ganz klar.
Klar, logisch. Ja? Also natürlich müssen wir jetzt auch nicht darüber, sind wir uns hoffentlich darüber im Klaren, dass Leistungssport nur bedingt was mit Gesundheitssport zu tun.
Nee, gar nicht.
Überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Und dass man da sich in absolute Grenzbereiche freiwillig, zumindest die meisten, freiwillig begibt, um das Maximum an Leistung rauszuholen, ist ja auch klar. Deswegen ist es auch nicht pauschal zu empfehlen. Wir sagen hier immer, don't do this at home. Aber das muss man halt einfach wissen, dass das dazugehört. Und die meisten Leute, die ich zumindest kenne und sich diesen Gesetzmäßigkeiten vielleicht auch irgendwie unterwerfen, machen das ja freiwillig. Ich übrigens auch wenn ich mich manchmal, wenn ich auch an den Special Block morgen denke, frage, warum eigentlich?
Ja, hast du sie noch alle stramm.
Aber das gehört halt dann dazu. Es geht halt dann irgendwann nicht anders mehr. Also und ja, also deswegen gibt's da halt gewisse eigene Gesetze.
Du, auf der anderen Seite ist es doch so, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die allermeisten, die uns zuhören, ja, und uns abonniert haben, ja, ein ähnliches Mindset haben. Ja,
klar.
Es gibt sicher auch Soulläufer, die sagen, okay, ich gehe halt in den Wald und ich habe keine Uhr dabei und es ist halt einfach geil, eine Stunde zu rennen. Für mich im Moment gerade noch unvorstellbar, aber egal. Aber es sind ja ganz viele dabei, die eben auch beim nächsten Marathon in Hamburg oder in Berlin oder sonst wo eine Verbesserung ihrer bestmöglichen Leistung anstreben. Ja, und übrigens werden die ja auch nicht die 3 Wochen davor jeden Abend mit Chips und Schokolade auf dem Sofa sitzen. sondern die werden mal sagen, ja, vielleicht lasse ich das jetzt mal weg und ich trinke mal 4 Wochen vorher keinen Schluck Alkohol. Und alleine, wenn man sich normal ernährt und sonst halt, so wie ich, jeden Tag Kuchen isst und das dann halt 3 Wochen lang vor einem Wettkampf, übrigens habe ich das natürlich vor dem Triathlon in St. Pölten auch gemacht. Ja, und dann habe ich halt nochmal 2,5 Kilo, 3 Kilo abgenommen. Natürlich hilft dann das. Das ist doch klar. Ja?
Absolut.
Und eine Leistungsorientiertheit heißt ja dann auch, sich als erwachsener Mensch ja irgendwo auf den Feldweg zu stellen und zu sagen, so, jetzt gucke ich mal, wie 5 mal 1000 Meter im Hechelbereich aussehen. Ja, das Absolut. Kann man auch lassen. Ja, man kann auch Mikado spielen oder
könnte auch entspannter sein,
murmeln oder man kann auch Tai Chi machen und versuchen, einen anderen Mindset herzustellen. Geht alles, ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Mehrheit der Menschen, die uns zuhören, auch ein ähnliches Mindset haben. Ja, deshalb, glaube ich, versteht man das dann halt ein bisschen besser, ja. Und diese Suche nach einer Grenzbelastung, Marathon ist ja eine Grenzbelastung, da müssen wir jetzt ja gar nicht diskutieren, ja, warum ihr das alle macht, ist, erschließt sich mir ja immer noch nicht. Ja. Aber es bleibt ja dabei, es ist ja sich lebendig fühlen. Ja, es ist sich lebendig fühlen. Und wenn du morgen den Special Block in dem Rahmen geschafft hast, der vorgegeben ist, dann wirst du dich ja trotz der körperlichen Ermüdung, wirst du dich ja geil fühlen.
Klar, logisch.
Ja. Und deshalb machst du es ja auch morgen. Deshalb hast du jetzt schon das Lachen im Gesicht.
Ich bin schon extrem gespannt auf morgen. Vielleicht schaffen wir es auch, das endlich mal wieder zu filmen, nachdem wir jetzt eine kleine YouTube-Pause hatten. Aber
willst du schon sagen, was du machen darfst morgen oder nur skizzieren?
Nee, das machen wir lieber noch nicht. Das machen wir lieber noch nicht. Dann kann ich später das Video noch anpassen und sagen, eigentlich war es aber auch. Nein, sowas machen wir natürlich nicht. Wir werden natürlich reinschreiben, was der Plan war und ob das möglich ist. Das vielleicht noch kurz als Abschluss, weil ich hätte eigentlich in 4 Minuten schon im anderen Gespräch sein müssen. Aber tatsächlich ist es schon so, dass ich tatsächlich ein bisschen müde bin die letzten Tage, denn aufgrund der Impfung letzte Woche habe ich natürlich ein paar Tage verändert im Trainingsplan und die Einheit, die ich machen sollte in der Woche, habe ich eben aufs Wochenende geschoben. Das war dieser 30er, den ich ja auch geteilt hatte. Das waren im Prinzip 5x5 Kilometer Marathon-Tempo mit jeweils 1 Kilometer ja, Laufpause dazwischen. Dann kommt man auf 30 Kilometer. Das lief ziemlich gut. Den Fehler, den ich dann gemacht habe, war zu denken, ja, mit einem Tag dazwischen kriege ich auch noch die normale andere Einheit, die im Plan steht, dass ich montags wieder im Sync bin mit dem normalen Trainingsplan. Und ich sag mal so.
Hat dir nicht irgendwann mal jemand erklärt, dass Einheiten, die man nicht gemacht hat, dass
nicht
die
nachholen
einfach
kannst.
Weg sind?
Ja, ich dachte mir, die 31
Einheit, ne? Ja, ich dachte, doch.
Nach dem Tag dazwischen dachte ich mir, Beine waren eigentlich okay.
Ja, du machst das ja noch nicht so lange, das ist, da verstehe ich das.
Ja, man ist halt gierig. Und dann die Montag-Einheit war nicht so geil, die war jetzt auch nicht schlecht, aber die war nicht so, wie sie hätte sein sollen. Und deswegen habe ich jetzt gestern heute echt mal Piano gemacht. Deswegen bin ich auch ein bisschen Bammel vorm Special Block morgen, weil ich könnte mich geiler fühlen, sage ich jetzt mal. Wäre, glaube ich, besser, wenn ich mich geiler fühlen würde, was das, wie soll ich sagen, das Mind-Game anbelangt für die Einheit morgen. Aber ja, ich lasse mich mal überraschen. Und werde euch natürlich nächste Woche dann hier, können wir da ausführlicher drüber sprechen. Wir haben auch noch die Mail von Benedikt hier, die haben wir von dir bekommen. Vielen Dank dafür. Vielleicht schaffen wir es nächste Woche noch drauf einzugehen, die Folge.
Ja, können wir gerne machen. Wir haben uns mal wie immer verlabert, ja. So sind wir halt. Genau. Wir wollen ja auch noch über Amduni und die Flaschenaktion reden. Ja, auch nicht ganz einfach, aber wir haben ja nächste Woche auch noch eine Woche, ne?
Und ich kann sagen,
da haben wir sonst keine Themen, also von daher.
Genau, ich hoffe, wir vergessen das nicht bis nächste Woche schon wieder, aber wir haben es alles gelesen auf dem Schirm, aber ich muss leider los, Leute, sonst wird das bei mir nichts mehr hier mit dem Zeitplan und Ralf ist morgen auch schon busy, insofern.
Ironman am Wochenende, ne? Also Sonntag, ihr seid ja sowieso alle früh wach, weil es warm ist am Sonntag, 32 Grad. Ja, worüber reden wir eigentlich in Tokio und in Doha die ganze Zeit? Ja, wir verfluchen alle und am Sonntag sind 33 Grad vorhergesagt für den Ironman Frankfurt. Ja, was das mit den Menschen macht und wie man Don't Do This at Home auf dem Reporterplatz hinter sich bringt. Ihr könnt einfach einschalten, HR Fernsehen. Ab 6.15 Uhr morgens sind wir für euch da und dann so knappe 10 Stunden.
Dann ist doch das Sonntagsprogramm auch schon geklärt.
Ja. Und übrigens, viel Schlaf wird das dann auch logischerweise schon schwer werden davor. Ja.
Fast unmöglich, ja.
Ja.
In diesem Sinne, ich muss los.
Ja. Geht laufen, macht was immer, geht nicht dauernd in die Calls callen. Ja, ich versuche morgen auch mal wieder zu laufen. Ich habe morgen wahrscheinlich wahnsinnig Muskelkater.
Gut, ihr Lieben,
wir hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.